Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im September 2019 hatte sich die Polarstern vom norwegischen Tromsø aus auf den Weg ins Nordpolarmeer gemacht. Der Auftrag, eingefroren in einer Eisscholle durch die zentrale Arktis driften, um Daten zur Erforschung des Klimasystems am Nordpol zu sammeln. Ganz nach dem Vorbild der Reise des Norwegers Fridtjof Nansen mit dem Segelschiff Fram.
Wir werden meistens arbeiten, selten essen und sonst nicht allzu viel Zeit haben, denn das ist eine einmalige Gelegenheit. Wir haben es so noch nicht durchgeführt, wir werden es auch so bald nicht wieder durchführen können. Das heißt, wir werden versuchen, so viel Wissenschaft zu machen, wie das irgendwie möglich ist.
Sagte vor einem Jahr hier im Deutschlandfunk Expeditionsleiter Markus Rex. Uns ist Großes gelungen, fasst er jetzt die Expedition zusammen, die heute in Bremerhaven wieder angekommen ist. Gleich mehr über das Jahr im Eis. Wir blicken außerdem auf die Merkursonde Bepi Colombo, die gerade an der Venus vorbeifliegt, und stellen in Auslese kompakt das Buch Streamland vor, am Mikrofon der Sendung Uli Blumenthal. Es ist die wohl größte Arktis-Expedition aller Zeiten gewesen. Ein Jahr lang war das deutsche Forschungsschiff Polarstern in der Arktis unterwegs. Die meiste Zeit davon eingefroren im Meereis über das Nordpolarmeer treibend. Das Schiff war das Zentrum eines Forschungscamps mitten im Eis, das Daten aus einer bislang im Winter völlig unzugänglichen Region sammeln sollte. Heute Morgen nun ist die Polarstern in Bremerhaven eingelaufen. Monika Seinsche mit einem Rückblick auf die Mosaik-Expedition.
Am 20. September 2019 stach die Polarstern im norwegischen Tromsø in See. Kurs entlang der norwegischen und russischen Küste und dann nach Norden. Vor ziemlich genau einem Jahr erreichte das Schiff am Rande des Meereises eine Stelle, die stabil genug schien, um sich an ihr festfrieren zu lassen. Markus Rex ist Atmosphärenphysiker am Alfred-Wegener-Institut und leitet die Mosaik-Expedition. Er sagte vor Beginn der Fahrt:
Wir wollen uns die Klimaprozesse der Zentralarktis ganz genau angucken. Die Prozesse, die Atmosphäre, Ozean, Eis ganz eng aneinander koppeln, was das Ökosystem damit zu tun hat und was die Biogeochemie damit zu tun hat.
Mitte Oktober brach die Polarnacht an. Völlige Dunkelheit umgab das Schiff und die Temperaturen fielen auf unter minus 40 Grad Celsius. Mit Stirnlampen und Überlebensanzügen ausgerüstet machten sich die Forscher daran, die Atmosphäre, den Ozean, das Meereis, die Biogeochemie und das Ökosystem rund um das driftende Schiff zu untersuchen. Mit dabei war damals die Sicherheitsingenieurin Biela König vom Alfred-Wegener-Institut.
Die gefährlichste Situation war schon auch immer dann, wenn man kräftige Aufbrüche in der Scholle hatte.
Innerhalb von Minuten schoben sich dann zwei Eisschollen gegeneinander und riesige Presseisrücken türmten sich auf.
Und das ist wie ein kleines Erdbeben im Prinzip vorzustellen. Also das rumpelt wirklich, das vibriert, und diese großen Schollen, die sich dann übereinander schieben, die sind schon nicht zu unterschätzen. Also man sollte da Abstand halten. Beziehungsweise man hat natürlich auch die gegenteilige Reaktion, dass sich dann Risse auftun auf einmal im Eis und plötzlich große freie Wasserflächen zwischen zwei Schollen entstehen. Und in dem Moment muss man schauen, wo steht man, wo ist man gerade in der Situation, kommt jetzt sozusagen eine offene Wasserfläche zwischen mich und das Schiff, ist mein Rückweg unter Umständen abgeschnitten.
Noch heikler wurden diese Situationen im späten Winter, als die Temperaturen langsam stiegen und das Eis sich stärker bewegte. Zu der Zeit war Thorsten Kanzo Fahrtleiter auf der Polarstern.
Eine Zone, in der sich immer wieder das Eis aneinander bewegte, die verlief tatsächlich direkt durch das Schiff hindurch. Und da waren wir diesen Bedingungen eben sehr stark ausgesetzt, was dann eben auch bedeutete, dass wir die Möglichkeit hatten, diese Eisdynamik mitzumessen und auch die Implikationen. Das heißt, es ging teilweise das Eis zurück und es tat sich offenes Wasser auf. Und das sind natürlich Momente, in denen sehr viel Energie zwischen Ozean und Atmosphäre ausgetauscht werden kann. Und diese Sachen konnten wir alle messen. Das war schön und in dem Maße, wie uns das da ereilte, auch sehr überraschend. Auf der anderen Seite war es eine große logistische Herausforderung, in diesen Bedingungen überhaupt diese Messungen durchzuführen, die Energieversorgung für die Stationen auf dem Eis aufrechtzuerhalten. Das war eine besondere Teamleistung, die da erforderlich ist, um diese Messungen fortzuführen. Und das war insofern tatsächlich nicht sehr einfach.
Thorsten Kanzo und sein Team blieben deutlich länger an Bord der Polarstern als eigentlich geplant, denn die Reisebeschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie trafen auch die Expedition. Das nächste Team verbrachte mehrere Wochen in Quarantäne und durchlief wiederholte Corona-Tests, bevor es Mitte Mai mit zwei Schiffen Bremerhaven verließ und die Gewässer vor Spitzbergen ansteuerte. Da beide keine Eisbrecher waren, musste die Polarstern für einige Wochen ihre Position im Meereis verlassen und ihnen entgegenfahren. Vor Spitzbergen fand dann der Austausch der Teams auf See statt. Anderthalb Monate war die Meereisökologin Julia Castellani vom Alfred-Wegener-Institut so unterwegs, bis sie Mitte Juni mit der Polarstern das Eis erreichte.
Das Eis ist einfach atemberaubend, jedes Mal wieder. Sobald das Schiff ins Eis bricht, spüren Sie ein Rumpeln und der Lärm des brechenden Eises. Das ist wirklich etwas Besonderes. Sofort sind alle Wissenschaftler an Deck und verbringen Stunden damit, Fotos zu machen. Die Eisschollen brechen auf, kippen um und geben einige ihrer Geheimnisse preis. Man sieht die Algen an ihrer Unterseite und manchmal tauchen kleine Fische und Vögel auf. Das Licht und die Eislandschaft verändern sich ständig. Man kann dort wirklich stundenlang stehen und schauen, ohne dass es langweilig wird. Es wird einem höchstens kalt.
You can really stay outside and look at the ice for hours without getting tired. Maybe getting cold? Yes.
Julia Castellani interessiert sich für den Polardorsch, der im Arktischen Ozean weit verbreitet ist. Er ist die Hauptnahrung vieler Seevögel und Robben, die wiederum von Eisbären gefressen werden. Dadurch spielt der Polardorsch eine entscheidende Rolle im Nahrungsnetz des Arktischen Ozeans. Allerdings weiß die Forschung bis heute so gut wie nichts über diese Fischart. Deshalb hat Julia Castellani regelmäßig Tiere gefangen, um sie zu untersuchen.
Wir haben viele junge Fische in wassergefüllten Spalten und Rissen im Eis entdeckt, die viel zu klein sind für ein Netz oder einen Kescher. Also steckten wir einen kleinen Stab in die Spalten, um die Fischlein ein bisschen zu stören. Sie schwammen dann an die Oberfläche. Es wirkte wirklich so, als seien sie neugierig und wollten uns anschauen. Und dann konnten wir sie einfach mit der Hand fangen. Wir haben gelernt, dass das eine wirklich gute Methode ist, um Polardorsche zu fangen.
Die Forschungsarbeiten an Bord waren genau durchgetaktet, erinnert sich Jean-Paul Belmonte.
Jeden Montag haben einige von uns Eisbohrkerne gesammelt, die wir dann in den folgenden Tagen untersuchten. Und donnerstags haben wir immer vom Schiff aus Wasserproben aus verschiedenen Tiefen genommen. Mit deren Analyse waren wir dann auch jedes Mal ein paar Tage beschäftigt.
Der Meeresforscher der Universität Uppsala interessiert sich dafür, welche Mikroorganismen im Arktischen Ozean leben und wie sie dort zurechtkommen.
Was mich wirklich fasziniert hat, war, dass, obwohl wir ja alle auf diesem engen Schiff gelebt haben, zum Teil Stunden oder Tage vergingen, bevor ich andere Menschen wieder getroffen habe. Durch die vielen Messstationen auf dem Eis und die verschiedenen Labore auf dem Schiff haben wir uns so stark verteilt, dass man die anderen richtig vermissen konnte.
Ende Juli war das Eis rund um die Polarstern so brüchig geworden, dass die Messstationen auf der Scholle abgebaut und an Bord verstaut werden mussten. Jetzt, nach der Rückkehr des Schiffes, liegt der größte Teil der Arbeit noch vor den Forschenden, sagt Thorsten Kanzow, die Auswertung der Daten.
Die allermeisten Erkenntnisse werden im Verlauf der nächsten Jahre kommen. Und das wird sicherlich ein Zeitraum sein von mindestens 5 Jahren, bis man in der Gänze begriffen hat, was wir eigentlich herausgefunden haben.
Das Forschungsschiff Polarstern kehrte heute nach einem Jahr im Eis nach Bremerhaven zurück. Monika Seinsche über die größte Arktis-Expedition aller Zeiten.
Der Podcast von Forschung aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Seit 2 Jahren fliegt die europäisch-japanische Raumsonde Bepi Colombo durch das innere Sonnensystem und sie braucht noch 5 Jahre, um zum Merkur zu gelangen. Auf dem Weg dorthin passiert Bepi Colombo in dieser Woche die Venus. Und die Wissenschaftler aus Europa und Japan wollen diese günstige Gelegenheit nutzen und mit einigen Instrumenten an Bord Experimente durchführen. Welche, das sagt Ihnen jetzt Guido Meyer.
Es kann ja nichts schaden, so ab und an mal die Instrumente an Bord anzuwerfen. Und sei es nur, um zu testen, ob alles noch funktioniert. Und da die Merkursonde Bepi Colombo nun sowieso an der Venus vorbeifliegt, um sich von ihr abbremsen zu lassen, was läge näher, als dieses Flugmanöver auch wissenschaftlich zu nutzen? Ein bisschen Science im Vorbeiflug, so Johannes Benkhoff vom Europäischen Weltraumforschungszentrum ESTEC im holländischen Noordwijk, der Projektwissenschaftler der Mission.
Also ich sage ein bisschen Science, weil wir nicht alle Instrumente operieren können. Einige unserer Instrumente sind dadurch gehandicapt, dass sie zu dem Transfer-Module schauen und deshalb keinen offenen Blick auf die Venus haben.
Denn Bepi Colombo besteht aus insgesamt 4 Bauteilen. Das ist zum einen eben jenes Transfermodul. Es ist für die Anreise zum Merkur zuständig. Am Ziel angekommen, wird es abgeworfen. Bis dahin aber versperrt es einigen Instrumenten den Blick. Diese Instrumente befinden sich auf den hinteren beiden Elementen dieser Mission, einer europäischen und einer japanischen Sonde namens MIO. Schließlich, als 4. zeigt ein Sonnenschild ganz vorne an der Konstruktion in Flugrichtung.
Wenn Sie sich zum Beispiel ein Hähnchen auf dem Barbecue vorstellen, was Sie natürlich kontinuierlich drehen müssen, damit es nicht anbrennt. Wenn Sie das jetzt aber stoppen, dann wird das anbrennen. Und weil wir während der Cruise sozusagen nicht drehen können, muss es geschützt werden.
Genau, dieser Sonnenschild bereitet bei der Venus nun aber Probleme. Denn er kühlt nicht nur die Instrumente der japanischen Sonde, er nimmt ihnen auch die Sicht.
Weil MIO größtenteils vom Sonnenschild verdeckt ist, können nur einige der Instrumente die Venus in den Blick nehmen. Wir werden immerhin 3 von 20 Versuchen nutzen können. Sie sind eigentlich für das Messen von Magnetfeldern am Merkur ausgelegt. Die Venus hat jedoch kein Magnetfeld. Aber mit diesen 3 Instrumenten können wir stattdessen die Wechselwirkung zwischen der Atmosphäre und dem Sonnenwind untersuchen. Das wird für uns eine Art Test sein, für die späteren Messungen am Merkur.
Erklärt Go Murakami aus der Abteilung für Sonnensystemwissenschaften der japanischen Raumfahrtagentur JAXA. So wie die Japaner wollen auch die Europäer einige der Instrumente auf ihrer Sonde zweckentfremden. Versuche, die sich später den Steinen und Felsen auf dem Merkur widmen sollen, haben bei der Venus nicht zu beobachten, denn ihre Landschaften sind von oben aus dem All nicht einsehbar. Macht aber nichts, dann wird das Experiment Mertes ebenso tun, als seien die Wolken eine Planetenoberfläche.
Natürlich sind unsere Instrumente für den Merkur konzipiert. Wir haben ein Spektrometer, das die Oberfläche charakterisieren soll. Und wenn wir dieses Spektrometer bei der Venus betreiben, schaut es sich die Wolkendecke an.
Und das sollte auch funktionieren. Ein anderes Spektrometer soll die Bestandteile von Merkurs Exosphäre bestimmen. So bezeichnen Astronomen eine extrem dünne, unsichtbare und kaum messbare Atmosphäre. Mit der dicken Venusatmosphäre wäre das Instrument Phoebus aber überfordert. Deswegen wird es sich bei der Venus auf das Messen von Plasmaströmen in der Atmosphäre beschränken. Diese und andere Experimente werden 2 Tage vor und 2 Tage nach der größten Annäherung von Bepi Colombo am Donnerstag eingeschaltet sein. Kleiner Wermutstropfen dabei.
Im Prinzip jetzt keine Bilder gehen. Wir haben sehr spät in unserer Mission noch Kameras auf dem Transfermodul installiert. Aber diese Kameras sind Schwarz-Weiß-Kameras. Wir werden Bilder von der Venus haben, aber sie werden nicht so einen hohen wissenschaftlichen Wert haben.
In 10.000 Kilometer Entfernung wird die Sonde an der Venus vorbeifliegen. Der wissenschaftliche Wert solch eines Rendezvous dürfte im kommenden Jahr noch höher ausfallen. Im August 2021 soll sich Bepi Colombo noch einmal der Venus nähern, dabei wieder etwas Geschwindigkeit verlieren und den Planeten dann in nur 1.000 Kilometer Entfernung passieren.
Guido Meyer über einen Zwischenstopp auf dem Weg zum Merkur. Wissenschaftler aus Europa und Japan testen beim Vorbeiflug von Bepi Colombo an der Venus einige Instrumente an Bord der Raumsonde.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Wir amüsieren uns zu Tode, hieß ein viel diskutiertes Buch des Medienwissenschaftlers Neil Postman in den frühen 1980er Jahren. Das Fernsehen, so Postmans radikale Behauptung, mache uns zu ungebildeten Konsumenten, die zu keinem kritischen Bewusstsein mehr in der Lage sind. Der Berliner Medienwissenschaftler Markus S. Kleiner hat nun sozusagen das Fortsetzungsbuch für die Gegenwart geschrieben. Sein Titel? Streamland, wie Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen. Die Angebote der großen Streaming-Anbieter, so Kleiner, hätten wenig mit Bildung und kritischer Aufklärung zu tun, selbst wenn sie wissenschaftliche Themen behandeln.
Die Dokumentarserie Pandemie veranschaulicht bereits mustergültig, was zum Erfolg für Netflix beiträgt. So wechseln zum Beispiel Orte, Personen, Geschichten, Viren oder Unterthemen beständig. Den ZuschauerInnen wird eine Vielzahl an Themen präsentiert, allerdings ohne einen erkennbaren roten Faden. Nichts wird vertieft. Wichtiger als die Information ist die Identifikation.
Dem Einwand, dass Streaming-Anbieter wie Netflix eben einfach aufregende Unterhaltung bieten wollen und nicht trockene Information, begegnet Kleiner historisch. Er bettet den Erfolg der Streaming-Anbieter in eine Geschichte des Fernsehens ein, vom öffentlich-rechtlichen System über die privaten bis hin zu den ersten Filmverleihdiensten. Bereits hier wird der Bildungsauftrag immer mehr zurückgeschraubt, die Quote und der Unterhaltungsaspekt rücken in den Vordergrund. Die Streaming-Anbieter radikalisieren das nach Kleiner noch einmal, indem sie uns suggerieren, nur das anzubieten, was wir sehen wollen. Die Algorithmen, mit denen sie unsere Sehgewohnheiten berechnen, beziehen allerdings auch ein, ob sich etwas gut, also massenhaft verkaufen lässt. Kleiner kommentiert das mit einer scharfen Prise Ideologiekritik.
So ist eine digitale Kulturindustrie entstanden, die aus Unmündigkeit eine scheinbare Mündigkeit macht. Das Ergebnis ist ein Geschmackspopulismus, der stärker ist als jedes bisher gewünschte Bildungsinteresse oder Bildungserlebnis im bzw. mit dem Fernsehen.
Streamingdienste, die nur das anbieten, was wir sehen wollen und was sich gut verkauft, bestätigen für Kleiner nur das, was wir schon denken und fühlen. Und mit der Bindekraft ihrer Serien vernebeln sie unseren Geist. Kleiner verweist auf eine Studie, wonach Dauerstreaming Gedächtnisprobleme verursachen kann. Und worin besteht die Gefahr für die Demokratie? Wir amüsieren uns, ohne noch zu bemerken, wie unser kritischer Verstand dabei ausgeschaltet wird und wir unseren eigenen Interessen entgegenhandeln. Denn unter anderem sind die Streaming-Anbieter Energieverschwender.
Wir sind klimabewusst und wollen uns gegen den Klimawandel stellen. Aber uns ist vollkommen egal, ob wir durch unsere permanente Nutzung der Streaming-Dienste oder anderer digitaler Technologien den Klimawandel, den wir verhindern wollen, im Gegenteil gerade begünstigen.
Kleiners Attacke auf die Streaming-Dienste klingt manchmal moralisierend und mag manchem überspitzt vorkommen. Aber ähnlich wie Postmans Klassiker vor 40 Jahren kann Kleiners Buch helfen, die aktuelle Medienentwicklung bewusster wahrzunehmen. Und da Kleiner seine persönlichen Medienerfahrungen einbringt, ist seine radikale Kritik authentisch und bedenkenswert.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle Fans und alle Verächter von Streamingdiensten.
Erkenntnisgewinn.
Je mehr man streamt, desto mehr kritisches Bewusstsein ist vonnöten.
Spaßfaktor.
Ein gut lesbares Buch, das zum Nachdenken zwingt, weil es vor radikalen Thesen nicht zurückschreckt.
Martin Hubert über Streamland wie Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie bedrohen. Das Buch von Markus S. Kleiner hat 304 Seiten, kostet 20 Euro und ist im Drömer Verlag München erschienen. Und es folgen jetzt noch die Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Piotr Heller.
Australische Forscher haben gezeigt, dass SARS-CoV-2 bis zu 28 Tage lang auf Oberflächen überleben kann. Das ist länger als bisher angenommen, jedoch gilt es nur für besondere Bedingungen. Das Team hat sein Experiment in Dunkelheit durchgeführt. UV-Licht kann das Virus abtöten. Außerdem war es nur bei 20 Grad Celsius und auf sehr glatten Oberflächen wie dem Glas von Handy-Displays nach 28 Tagen noch infektiös. Bei höheren Temperaturen überstand das Virus nicht mehr so lange. Auch bei porösen Oberflächen überlebte es entsprechend kürzer, notieren die Forscher im Virology Journal. Zudem ist unklar, wie hoch das Risiko einer Infektion über eine solche Oberfläche ist. Archäologen haben in China 3000 Jahre alte Bälle entdeckt. Ihr Fund hilft dabei einzuordnen, wann Ballsportarten aufkamen. Während die ältesten bekannten Bälle aus Ägypten stammen und 4500 Jahre alt sind, weiß man, dass die Menschen in Zentralamerika vor mindestens 3700 Jahren mit Bällen spielten. In Europa und Asien, so dachte man bisher, kamen Ballspiele erst viel später auf. In China zum Beispiel vor etwa 2200 Jahren. Dem widerspricht der aktuelle Fund. In Gräbern im Nordwesten Chinas fand das internationale Team die etwa 3000 Jahre alten Lederbälle. Das schreiben die Forscher im Journal of Archaeological Science. Astronomen haben beobachtet, wie ein schwarzes Loch einen Stern zerreißt. Dieser Prozess findet normalerweise im Verborgenen statt. Denn wenn ein schwarzes Loch einen Stern verschlingt, wird Energie freigesetzt, die wiederum Materie nach außen schleudert. Es bildet sich ein Vorhang aus Staub, der den Blick versperrt. Doch diesmal richteten Astronomen ihre Teleskope vergleichsweise früh auf einen Stern von der Größe der Sonne, der einem supermassiven schwarzen Loch nahe kam. Bei dieser Begegnung verlor der Stern etwa die Hälfte seiner Masse. Die Forscher konnten währenddessen erstmals mitverfolgen, wie sich der Vorhang aus Staub bildete. Ihre Beobachtungen haben sie in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society beschrieben. Sie sollen zum Verständnis supermassiver schwarzer Löcher und des Verhaltens von Materie unter extremen Gravitationskräften beitragen. Das Antivirenmedikament Favipiravir wirkt im Tierversuch gegen SARS-CoV-2. Bei den Experimenten mit Hamstern verringerten hohe Dosen des Medikaments die Virenlast in der Lunge, milderten die Krankheitssymptome und hemmten die Übertragung des Virus. Das berichten belgische Mediziner im Magazin PNAS. Favipiravir wurde etwa in Japan bereits zur Behandlung von Grippe verwendet. In Russland dürfen Ärzte es seit Ende Mai per Notfallzulassung auch gegen Covid-19 einsetzen. Das belgische Team hat zudem die Wirkung des Malaria-Medikaments Hydroxychloroquin an den Hamstern getestet. Hier konnten die Forscher weder einen Effekt auf die Virenlast noch auf die Übertragungsraten feststellen. Hydroxychloroquin gilt als Kandidat für eine Covid-19-Therapie. BASF hat die Ursache dafür gefunden, warum ein wassergefährdender Stoff in den Rhein geflossen ist. Zu dem Austritt war es am Freitag gekommen. Dabei sind 300 Kilogramm des Stoffes Imidazol in den Rhein geflossen. Die betroffene Industrieanlage ist daraufhin abgestellt worden. Heute teilte BASF mit, die Quelle gefunden zu haben. Zu dem Austritt sei es durch ein Zusammenspiel mehrerer Teilanlagen und Abwasserströme gekommen. Imidazol wird als deutlich wassergefährdend eingestuft. Aufgrund der ausgetretenen Menge ist jedoch nicht von einer Gefährdung der Wasserorganismen im Rhein auszugehen, heißt es von dem Konzern. Eine Expertenkommission kritisiert das Corona-Management in Ischgl. Zu den Fehlern zähle, dass der Betrieb von Skibussen und Seilbahnen im März einen Tag später als erforderlich eingestellt worden sei. Außerdem hätte die Verkündung der Quarantäne für die Gegend am 13. März besser vorbereitet sein müssen. Ein Evakuierungsplan habe gefehlt, ebenso wie eine sofortige Information an die Touristen, dass sie gestaffelt und kontrolliert abreisen sollten. Das sagte der Vorsitzende der Kommission heute in Innsbruck. Der österreichische Ort in Tirol gilt als einer der Hotspots bei der Verbreitung des Coronavirus in Europa. Ein Tiersterben vor Kamtschatka gibt weiterhin Rätsel auf. Vor 2 Wochen hatte Greenpeace über tote Robben, Kraken, Seesterne und Fische vor der russischen Halbinsel berichtet. Zudem klagten Touristen über Vergiftungssymptome. Die Ursache bleibt unklar, nachdem Wissenschaftler heute eine dortige Giftmülldeponie ausgeschlossen haben. An den anliegenden Flüssen gebe es keine Hinweise auf Verunreinigungen mit Giften, sagte einer der Forscher.
Soweit Piotr Heller mit den Meldungen aus der Wissenschaft.
Sternzeit, 12. Oktober. Mars, Superstar der ganzen Nacht. In diesen Wochen findet am Firmament das Mars-Festival statt. In der Nacht zu Mittwoch überholt die Erde unseren Nachbarplaneten auf der Innenbahn. Daher ist Mars derzeit der Erde besonders nah und somit auch ungewöhnlich hell. Gut 60 Millionen Kilometer liegen jetzt zwischen Erde und Mars. Das ist immer noch viel, aber gemessen am Maximalabstand von 400 Millionen Kilometern ist das sehr nah. Mars ist jetzt für einige Wochen sogar heller als der Riesenplanet Jupiter. Der orange-rötliche Farbton gibt Mars seinen charakteristischen Glanz. Diese Farbe hat schon bei frühen Kulturen für Aufsehen gesorgt, die ihn oft mit ihrem Kriegsgott in Verbindung brachten. Lugalbanda im vorbabylonischen Zweistromland, Ares im antiken Griechenland und eben Mars bei den alten Römern. Doch der Kriegsgott hat längst abgerüstet, denn die rötliche Farbe stammt nicht von Blut, sondern von eisenoxidhaltigem Staub. Mars ist verrostet. Auch jetzt in erdnaher Stellung hat er keinen Einfluss auf unser Leben. Selbst wenn etliche Menschen noch immer an eine Macht der Sterne glauben. Die Gestirne sind einfach viel zu weit weg, um eine messbare Wirkung auf uns zu haben. Ist bei der Geburt eine 70 Kilogramm schwere Hebamme einen halben Meter vom Baby entfernt, so ist deren physikalische Anziehungskraft größer als die von Mars bei seinem geringsten Abstand. Mars ist alle 2 Jahre eine Augenweide am Himmel. Er lässt viele vom Leben im Kosmos träumen und von Reisen in die Tiefen des Alls. Das ist alles. Mehr Macht hat er nicht.
Bei Wirtschaft und Gesellschaft erfahren Sie gleich, wer 2020 die Preisträger des Nobel-Gedächtnispreises für Ökonomie sind und wo gilt was und für wen in Sachen Beherbergungsverbot. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.